Moin, ich bin Thorsten Joost, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die gibt es immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr deutschlandweit über DAB+. Und die Highlights aus meiner Sendung, die verpacken wir in diesem Podcast Best of Primetime Show. Und in dieser Woche hatte ich den Lektor Robert Borchert bei mir zu Gast. Mit dem bin ich früher noch gefahren, da war er Crewmitglied. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt würde ich gerne Lektor machen. Wie das kam, über das haben wir unter anderem gesprochen. Dirk Rohrbach war bei mir zu Gast, er ist Fotograf, er ist ein Arzt, er ist ehemaliger Radiomoderator, er ist Abenteurer. Der ein oder andere hat von seinen Abenteuern vielleicht auch schon im ZDF was gesehen oder bei Arte, denn Dirk hat nur mal als Beispiel zum Beispiel den Yukon durchreist und zwar mit einem selbstgebauten Kanu. Und das natürlich hat viel Futter hergegeben, da haben wir viel besprochen, allerdings bei Weitem nicht alle Fragen beantwortet, die ich noch so hatte, weil ich das sehr spannend finde. Andrea Schirmeier-Huber war bei mir zu Gast, AIDA Gourmet-Patin. Sie ist die Süße unter den Gourmet-Paten, ist nämlich für die Desserts verantwortlich. Wir haben mit Florian Fuch gesprochen, er ist vom Zwergenorchester in Hamburg, super tolles Projekt. Florian hat da bei sich im Zwergenorchester Kinder bis 5 Jahre, die eben mit Musik in Berührung kommen, so ihre ersten Erfahrungen machen können. Aber er ist auch an Bord unserer Schiffe unterwegs und spielt dort Konzerte. Und Gloria Glamour, Travestie-Künstlerin, war ebenfalls bei mir zu Gast, die mir unter anderem von einem ganz wunderbaren Projekt erzählt hat und natürlich auch von dem, wie sie überhaupt zur Travestie-Künstlerin geworden ist. Gab es eine wunderbare Geschichte, die sie mir erzählt hat. Und die Highlights aus all diesen Gesprächen in dieser Woche gibt es jetzt im Best of Primetime Show Podcast. Viel Spaß.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Schönen Feierabend mit der Primetime Show auf AIDA Radio. Freue mich sehr, dass heute Robert Borchert bei mir zu Gast ist. Wir beide kennen uns von unserer gemeinsamen Zeit an Bord unserer Schiffe. Ich damals Entertainment Manager, Robert war damals Reiseberater und ist mittlerweile Lektor, landeskundlicher Lektor an Bord unserer Schiffe. Das heißt also, egal wo, du stehst auf der Bühne und erzählst, du arbeitest wahrscheinlich auch mit Folien oder wie kann ich mir so einen Vortrag von dir vorstellen?
Genau, also das Format, das ich nutze, ist PowerPoint. Damit kann man ja wirklich dann wunderbar arbeiten. Genau, du stehst auf der Bühne. Damit geht das Ganze natürlich los. Ich suche mir eigentlich immer auch mein Plätzchen recht nah bei den Zuschauern. Heißt, ich trete gerne eigentlich auf der Bühne recht nah an die Zuschauer heran, um das Ganze so ein bisschen lebhaft zu gestalten. Und im Hintergrund laufen dann meine PowerPoint-Folien. Das bereitest du natürlich vorab dann ja alles ganz penibel vor. Da steckt immer eine Menge Arbeit drin. Und ja, dann nutze ich natürlich innerhalb dieser Folien Bilder, das ist ganz klar, aber auch gerne Statistiken. Videos nutze ich gerne. Musik zum Teil, um das Ganze wirklich so ein bisschen lebhaft zu gestalten.
Also so Multimedia-Visionsshow fast schon, oder? Kann man das so sagen?
Ja, richtig. Da musst du auch mit der Zeit gehen. Ja, es ist 2024 und da haben wir viele Möglichkeiten und die sollte man dann auch ausschöpfen. Und ja, unsere Gäste wollen ja unterhalten werden, logischerweise. Und je lebendiger und unterhaltsamer man es gestaltet, ich denke, das spiegelt sich dann auch bei den Zuhörern wieder.
Trotzdem für dich als Lektor, was ist dir wichtig? Was möchtest du gerne mitgeben? Sind das so Dinge, die man vielleicht nicht so kennt? Sind das so die Dinge, die die Leute so offensichtlich ist, einfach weil die Leute ja auch froh sind, wenn sie wissen, was sie im nächsten Hafen beispielsweise machen können? Oder wie suchst du das so zusammen, die Infos?
Ja, also ich gehe eigentlich immer nach dem Slogan vor, das ist so ein bisschen mein Motto, es gibt kein langweiliges Wissen. So, und das ist mein Ansatz. Das heißt, egal was du erzählst, es geht ja eigentlich darum, wie du es erzählst. Und ob das jetzt Geheimtipps sind oder das Offensichtliche, am Ende geht es um die Art und Weise, wie du es präsentierst. Und es muss eine Mischung, finde ich, aus allem sein. Wir haben ein ganz breit gefächertes Publikum. Der eine war vielleicht schon 50 Mal in Norwegen und der sucht die Geheimtipps.
Ja.
Und dann haben wir die Gäste, die sind zum ersten Mal in Norwegen. Da erzählst du selbstverständlich auch das Offensichtliche. Da erzählst du dann, dass in Oslo ein schönes Rathaus steht oder wo ein toller Fjord ist. Also es ist eine Mischung bei mir immer aus allem. Ich versuche, Geschichte zu verknüpfen mit aktuellem Geschehen. Also auch, was passiert gerade, was wird da gebaut im Land, was sind Projekte in der Zukunft, aber auch, was hat das Land eben für eine Vergangenheit. Dann natürlich klassische Sehenswürdigkeiten, die gehören einfach dazu. Aber selbst zu denen kannst du immer wieder noch Details erzählen, die die Gäste vielleicht nicht wissen, obwohl sie diese Sehenswürdigkeit schon besucht haben. Und dann natürlich aber auch Geheimtipps. Davon lebt es auch ein bisschen. Also ich merke, dass die Gäste schätzen das, wenn du sagst, da war ich, das habe ich entdeckt. Mhm. Und das steht eben nicht in jedem Reiseführer. Und das sind so diese tollen Tipps.
Heute mit Dirk Rohrbach, der mir zugeschaltet ist, der gerade immer in Deutschland ist, ist ja auf Tour mit seiner Multimedia-Visionsshow. Und dann geht es auch bald wieder los. Wann genau? Darüber werden wir später noch sprechen. Jetzt aber erst nochmal zu deinen Abenteuern. Du hast unter anderem den Yukon bereist, 3000 Kilometer mit einem selbstgebauten Kanu, Kajak. Warum selbst gebaut? Warum hast du es dir nicht einfach gekauft?
Ich war ein Jahr vor der eigentlichen Reise schon mal am Yukon, um so ein bisschen zu recherchieren, um auch ein Gefühl für den Fluss zu kriegen. Bin da auch 5 Tage gepaddelt in einem Kanadier aus Kunststoff und war aber am Abschluss zum Ende der Reise in Dawson City in einem indianischen Museum und da lag ein Kanu aus Birkenrinde. Und ich sah das und wusste sofort, das ist es. Ich muss ein Kanu aus Birkenrinde bauen, weil ich ja den Menschen begegnen will. Und das sind zu einem großen Teil Athabasken, die selbst früher mit diesen Kanus aus Birkenrinde unterwegs gewesen sind. Und dann aus nichts quasi ein Boot selbst zu bauen, also diese Erfahrung zu machen. Du gehst in den Wald, du sammelst Wurzeln, du schälst die Rinde von der Birke, du schlägst 2 Bäume, um einfach Holz für das Boot noch zu haben. Und dann nach 3 Wochen plötzlich ein fertiges Kanu zu haben, das war sensationell. Das heißt, das war die Motivation und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe.
Und wenn man dein Buch gelesen hat, weiß man auch, dass es nicht komplett ohne Panne, glaube ich, gelaufen ist, dein Kanu. Ich glaube, es gab mal die Situation, da dachtest du dir, irgendwas stimmt gerade nicht, oder?
Ja, die gibt es immer wieder und bei so einem Kanu aus Birkenrinde ist ja wahnsinnig anfällig, da muss man schon aufpassen, wo man anlandet zum Beispiel. Und ich bin tatsächlich ganz am Anfang der Reise, am 2. Tag auf dem 1. der Quellseen des Yukon River, in den Sturm geraten und da war ich noch unerfahren, dachte, boah, wenn jetzt was passiert und die Einheimischen sagten noch vorher, das Wasser ist kalt, wenn du da reinfällst, dann hast du irgendwie 5 Minuten und dann bist du tot, zieh mal bloß eine Schwimmweste an, weil dann finden wir die Leiche nachher schneller, ha ha ha, ihr seid so lustig. Und mit diesen Gedanken im Kopf bin ich dann ganz nah am Ufer geblieben und war irgendwann so nah, dass tatsächlich die Wellen mich gegen die Felsen am Ufer geschmettert haben mit dem vollbeladenen Boot. Also ich bin vorher ausgestiegen, ich wollte das Boot noch wegziehen, aber die Brandung hat es mir aus den Händen gerissen. Und dann war ein Ende, die Rinde war zerfetzt, ich musste reparieren, ich saß 2 Tage fest und das war natürlich ab da immer so in meinem Hinterkopf, wie anfällig dieses Boot ist und wie gefährlich. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gelernt, es geht immer weiter und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, auch erst recht nach diesem Unfall, die ich wahrscheinlich gar nicht getroffen hätte, wenn ich nicht gezwungen gewesen wäre zu reparieren.
Wenn du so einen langen Trip machst, planst und die Taschen auch packst, ich glaube, das ist ja auch eine Herausforderung, was brauchst du wirklich, aber was darf denn auf keinen Fall fehlen?
Meine Kamera.
Kein Essen, kein Trinken, die Kamera ist es wichtig.
Die Kamera ist, wenn ich so reisen, tatsächlich, ja mittlerweile ist es mein Beruf geworden, zu reisen unterwegs zu sein und dann brauche ich die Kamera, um die Geschichte zu erzählen. Ich brauche ein Aufnahmegerät, um die Geschichte zu erzählen und ansonsten habe ich ganz oft einen kleinen UKW-Empfänger dabei, weil ich Radio ja so gerne mag und auch Radio höre. Noch mehr auf dem Fahrrad. Dann so lokale, irgendwie kleine Country-Sender und mit dem richtigen Sound im Ohr geht es dann auf dem endlosen Highway gleich mal noch doppelt schnell. Aber auch auf dem Yukon hatte ich dieses Radio dabei und habe es ein-, zweimal in den kleinen Dörfern am Fluss, die keine Straßenanbindung haben, dann auch tatsächlich nutzen können, weil es da irgendwie 1 oder 2 Sender gab, die halt weit in den Busch hineingesendet haben. Das darf nie fehlen. Und Erdnussbutter.
Und Erdnussbutter, okay. Ja. Was mir gerade so ein bisschen fehlt, irgendetwas, womit du Hilfe rufen kannst. Klar, du hast deine Stimme, aber Handy, Satellitentelefon, was ist damit?
Ja, Handy hatte ich am Anfang gar nicht, weil ich überhaupt kein Handyfreund bin und auch gar nicht erreichbar sein wollte. Ich habe dann doch einen Tracker mitgenommen bei der ersten Reise auf dem Yukon und jetzt zuletzt ein GPS-Gerät, wo auch Kartenmaterial aufgespielt ist, dass ich ein bisschen gucken kann, wo bin ich denn eigentlich. Damit kann ich Signale verschicken, damit kann ich Freunde, Verwandte auf dem Laufenden halten und im Notfall auch dann SOS rufen.
Gab es die Situation mal, wo du kurz davor warst?
Nee. Gar nicht, glücklicherweise.
Warte, ich klopfe mal auf den Holztisch. Hoffentlich bleibt das auch so, ne?
Ja, vielen Dank.
ich persönlich finde ja, für Süßes ist immer Platz und da ist es auch von der Zeit her völlig egal, ob Mittag, abends, mitten in der Nacht oder auch mal morgens, finde ich das völlig fein und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass Andrea Schirmeier-Huber heute bei mir zu Gast ist. Sie ist Konditormeisterin, Foodstylistin und auch AIDA-Gourmet-Patin. Und so generell, also jetzt nicht an Bord, sondern so überhaupt. Du bist daheim, bist ständig mit irgendwelchen Leckereien umgeben oder wie kann ich mir dein Handwerk genau vorstellen? Also wird da viel getestet? Ist es wie so eine, ja, wie so ein Labor so ein bisschen?
Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe eine Bake & Cook Akademie, heißt, ich habe so eine Akademie, wo ich normalen Menschen das Backen beibringe, nicht Kollegen, die sind so anstrengend, Fachkollegen, die nehme ich nicht. Das macht sehr, sehr viel Spaß und ich habe natürlich auch viel Industrie, für die ich Produkte mitentwickle. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist eher die größere Herausforderung. Dann ist öfters mal, dass ich sage, ich habe Dreharbeiten oder mache irgendwelche Reels für große Firmen. Es ist so ein Mix aus allem und ich glaube, diese Abwechslung macht das für mich so spannend. Also ich habe keine Konditorei mehr, wo ich jeden Tag dasselbe mache. Mit einem weinenden Auge, weil ich habe den Job schon geliebt, unsere alte Konditorei. Ja. Aber so, ich kann mich halt komplett ausleben. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, wie bei uns BMW kommt und die sagen, wir brauchen den und den neuen Typ in 2 Meter Größe genau nachgebaut, dann baue ich den. Also das ist so ein Traum von jedem, der mein Handwerk gelernt hat, der sagt, boah, das möchte ich bitte auch machen.
Also so ein großer BMW als Kuchen dann oder als was nachgebaut?
Ja, also es ist öfters, dass Firmen zu mir kommen und irgendwelche Sachen nachbauen lassen. Ich habe schon mal einen Kühlschrank in groß gebaut, habe schon mal für Hugh Hefner, da hat er noch gelebt, ein echtes Bunny in 3D gebaut, also eine Frau stehend. Und das sind halt so Sachen, die du nicht vergisst. Und auch für Hollywood-Produktionen wie die Musketiere 3D mit Orlando Bloom habe ich das komplette Foodstyling gemacht. Also man kommt schon an Sachen ran, wo man normalerweise nicht dafür arbeitet.
Und wie kommt man daran? Also ich meine, da muss ja, sind das die Connections? Kennst du Orlando Bloom zum Beispiel?
Nein,
wie kommt denn sowas zusammen?
Nee, ich glaube, bei mir weiß man, ich bin sehr akribisch, ich bin sehr genau. Das, was ich abliefere, ist perfekt und es spricht sich schon in der Branche rum. Hat sich auch in der Fernsehwelt, ich habe lang für Sturm der Liebe, für die Produktion auch gearbeitet, Bayerisches Fernsehen. Und die haben dann gesagt, hey, Hollywood kommt nach Deutschland, wir brauchen jemand, der perfekt das Setup machen kann. Die haben ja gedreht auf der Fraueninsel in München. Genau. Ja, und dann stand ich da und habe Formen aus einem Museum bekommen. Und bis die backfähig waren, habe ich 10-mal gebacken, weil die, was ich, wenn da seit 100 Jahren nicht mehr drin gebacken wurde, da geht mal kein Teig raus. Und dann hast du wirklich Torten gemacht wie vor 200 Jahren. Also es sind schon Herausforderungen, wo du dich einliest, alte Bücher aus Museen wälzt. Das ist sehr, sehr spannend. Also hier sind wir auch wieder bei Trends. Also jetzt wie auf der AIDA, wo man sagt, ganz schick, klar, klein, mit so kleinen Hippen obendrauf, die, was ich, Blüten sind. Und früher hat man das anders gemacht.
Heute mit Florian Vogt. Er ist der Chef vom Zwergenorchester, wird auch bald wieder an Bord unserer Schiffe sein. Veranstaltet Mitmachkonzerte für die Kinder an Bord. Und wollen wir mal kurz zurückblicken in das Jahr, ich glaube 2009 war es, ne? Da hast du das Zwergenorchester ja gegründet. Wie kam es?
Ja, ich hatte Lust auf was Neues im Leben. Wir hatten selber vorhin schon drüber gesprochen, ich war selber 15 Jahre vorher beim Radio und war zum Schluss auch Programmchef hier bei einem Sender in Hamburg. Und ich wollte gerne nochmal irgendwas mit Musik machen, also im direkten Sinne. Ich habe natürlich irgendwie durch die Moderation und auch als Musikchef in einigen Sendern natürlich mit Musik zu tun gehabt, aber ich wollte gerne Musik irgendwie in meinem Leben aktiv haben und habe gedacht, es wäre eine wahnsinnig schöne Idee, so wie ich groß geworden bin mit Musik, den Spaß und die Freude an der Musik weiterzugeben. Und so ist diese ganze Geschichte eigentlich letztendlich geboren. Und ich habe zwei Söhne, bei dem zweiten Sohn habe ich mir selber ein Jahr lang Elternzeit genommen und habe gedacht, irgendwie so, oh, das versuche ich jetzt, das möchte ich gerne angehen. Und habe gedacht, wenn ich so 70, 80 Kinder zusammen habe, dann sage ich meinem Chef, dass ich nicht mehr wiederkomme. Und das hat zum Glück so gut geklappt, dass ich dann wirklich den Job an Nagel gehängt habe und mich komplett dann meiner Musikschule gewidmet habe.
Da braucht es aber trotzdem eine musikalische Vergangenheit. Wie kam das bei dir? Wann ist bei dir diese musikalische Ader? Wann hast du die entdeckt?
Ja, dazu bin ich eigentlich zu klein gewesen, wenn ich ehrlich bin, um es selber entdeckt zu haben, sondern ich war so um die 2-3 Jahre, irgendwie, da fing ich immer schon an auf dem Glockenspiel mit der Melodika und habe wahnsinnig viel damals schon nach Gehör gemacht. Und selbst in der Kita damals oder im Kindergarten haben die Erzieher gesagt zu meinen Eltern, ihr müsst mit dem Kind irgendwas mit Musik machen. Der ist irgendwie, der trommelt auf allem rum, was er sieht, und der hat ein wahnsinniges Gespür dafür. Und dann haben mich meine Eltern damals, wie gesagt, es hieß auch damals schon musikalische Früherziehung, haben mich dann da mit hingenommen, und das hat mir so gut gefallen. Und damals war das wirklich echt noch besonders. Also heute wird ja Musik für Kinder häufig angeboten oder man sieht es häufiger. Damals war es echt eine Seltenheit, und ich glaube, wir sind irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren. Aber da wurde quasi die Leidenschaft bei mir wirklich geweckt und entdeckt, und das ist für mich das Schönste, was ich im Moment, was ich im Leben haben kann, das ist die Musik. Ja. Und wie gesagt, das zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich in keinem Instrument irgendwie Unterricht hatte oder man darf es eigentlich nicht so laut sagen, aber es wissen auch alle Eltern bei mir in den Kursen, ich kann nicht eine Note. Also ich spiele alles nach dem Gehör. Okay. Also wenn ich Sachen höre oder wenn ich was komponiere, dann mache ich das alles nach dem Gehör und nicht irgendwie nach Noten, die mir vorliegen oder so.
Trotz alledem, was sind das dann für Lieder, die du mit den Kindern dann auch probst und spielst? Also bestimmte Komponisten, bestimmte Stilrichtungen oder die Dinge, die du selber schreibst und produzierst?
Nee, es ist eine Mischung aus allem. Also ich habe selber auch, was super gut funktioniert wirklich, ich habe einen AIDA-Song da habe ich als Choreografie im Refrain geht es AIDA und man macht mit den Händen dann quasi am Anfang ein Dach, denn das I und so. Und mir geht es darum, irgendwie, da sind es auch nicht nur, wenn ich ganz ehrlich bin, Kindermitmachkonzerte, sondern auch Elternmitmachkonzerte, weil das ganze Theatrium ist dann wirklich in Bewegung, und ich werde morgens dann auch immer schon am Frühstückstisch manchmal begrüßt mit, oh hier, AIDA, AIDA. Und aber es ist eine Mischung aus Klassikern, wie die Affenrasen durch den Wald zum Beispiel, was ich am Klavier spiele, und die Kinder irgendwie Urwaldgeräusche nachmachen oder auch eigene Kompositionen, also viel mit Interaktion, wo die Kinder mit eingebunden sind und die Eltern letztendlich natürlich auch.
Heute mit Gloria Klemmer, die mir zugeschaltet ist. Und ja, es ist Travestie mit schwarzem Humor. Und wer dich kennt, der weiß, das passt wie die Faust aufs Auge. Du spielst damit natürlich, das finde ich super.
Ja, es hat viele Hintergründe, warum ich diesen Untertitel für Gloria Glamour Entertainment gewählt habe. Es gab also viele Dinge zur Auswahl, als wir das Logo entwickelt haben, und dann halt natürlich auch eine Wortbildmarke. Da sollte halt nicht nur Gloria Glamour stehen, sondern, naja, ich habe halt bei vielen gelesen, das war auch am Anfang mal mein Slogan, Gloria Glamour, Travestie der Extraklasse. Und dann habe ich mir aber mal die Künstler angeguckt, die alle geschrieben haben, sie seien Künstler der Extraklasse, und das waren halt immer überwiegend semi-professionelle Künstler, die auch mit diesem Spruch oder mit diesem Slogan ihre Kunst aufwerten wollten, und da habe ich gesagt, das möchte ich gar nicht. Ich möchte ja die Leute von meiner Kunst überzeugen und nicht mit etwas werben, was vielleicht für viele dann gar nicht wirklich passend ist. Und dann hatte ich ein Seminar, also ich bin eingeladen worden als Dozent für eine LGBTIQ oder Regenbogen Jugendfreizeit in Göttingen, Rheinhausen bei Göttingen im Waldschlösschen, was eine Heimvolkshochschule ist. Und da war der Titel dieses Workshops Schwarz, Schwul und auch noch Drag, das heißt mehrfach Stigmatisierung in der heutigen Zeit. Und da war ein junger Mann in diesem Seminar von mir, der Gender Studies studiert hat. Und und mir dann sagte, ich müsse mich ja sehr unwohl fühlen. Nein, er könne verstehen, wenn ich mich sehr unwohl fühle, hier in einem Raum mit 85% hellhäutigen Cis-Männern, ich als einziger POC in dieser Runde. Und da kann er ja verstehen, dass es mir recht schlecht gehen muss damit. Und ich habe erstmal gar nichts verstanden und habe dann gesagt, was meinst du damit? Und dann, also Cis-Männer sind Männer, die sich im richtigen Körper fühlen. Also das heißt ein Mann, der als Mann geboren wurde und sich auch als Mann fühlt. Und dann halt die Hellhäutigen und POC sind Person of Color, also POC. Und ich habe ihm dann gesagt, also bist du mir das nicht gesagt hättest, hätte ich das gar nicht gemerkt, dass ich hier der einzige POC bin. Und das wurde immer, immer wilder. Also der hat dann gesagt, ja, also es ging um diese ganze Political Correctness Schiene. Im Endeffekt war alles, was er im Prinzip sagte, etwas, was von Menschen, die überhaupt nicht betroffen war, ins Leben gerufen wurde, um mich vor etwas zu beschützen, was es ohne diese Bewegung gar nicht gegeben hätte, nämlich offener Rassismus. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss eine Gegenbewegung gegen diese Dinge machen, weil also es ist tatsächlich für mich persönlich eine ziemlich übertriebene Form der totalen Ausgrenzung, weil die verlangen, dass jeder nur noch seine eigenen Kulturen lebt, dass jeder, also dass man jetzt zum Beispiel als hellhäutiger Mensch keine Dreadlocks tragen darf und keine Tunnel tragen kann, das wäre Annexion von Kulturgut. Und dann habe ich irgendwie überlegt, wie kann ich denn mit meinem kleinen Unternehmen ein bisschen dazu beitragen, dass die Menschen vielleicht mal über Dinge nachdenken und nicht alles so bierernst nehmen.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hallo, Thorsten Jost noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aidaradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.